Hallo und willkommen bei Ofenkäse Crimes, dem True Crime Podcast für Ofenkäse und andere Sünden. Guten Tag aus Aachen, hier ist Kati und bei mir sitzt wieder
Raphael. Hi, oh Wunder.
Oh Wunder. Ja, was sollen wir sagen? Das ist jetzt irgendwie schon der vierte Versuch, diese Aufnahme zu starten, weil Raphael die ganze Zeit irgendwelchen Blödsinn hier macht. Mhm. Du bist guilty auf jeden Fall.
Ja.
Verhaftet wegen sexy.
Okay, alles klar.
Raffi, übrigens lustige Dinge. Du erinnerst dich doch sicherlich an die Streiche, die ich dir immer spiele, oder?
Ja.
Welcher davon ist dir so richtig in Erinnerung geblieben?
Die Zahnpasta unter der Türklinke wahrscheinlich.
Noch was?
Viele Streiche spielst du mir gar nicht. Ab und an. Aber du fühlst dich immer wie der Streichekönig. Die Streichekönigin.
Ich denke halt, dass es lustig ist, weiß ich nicht, wenn ich dir irgendwie die Türe zubaue, sodass du nicht mehr reinkommst. Aber du nimmst das mittlerweile schon gar nicht mehr wahr und baust es dann ab und macht eigentlich nicht mehr so viel Spaß. Aber du machst ja halt auch viele Sachen. Du sperrst mich zum Beispiel, wenn ich an der Abstellkammer bin. Wir haben so einen kleinen Abstellraum und da ist der gelbe...
Nee, ich bin voll der Psychopath, wenn du so Sachen erzählst. Komm,
ich erzähl's. Und da ist der gelbe Sack halt drin in dieser Abstellkammer und wenn ich da halt was reinschmeißen muss, dann macht Raphael sich halt einen Spaß draus und schubst mich in die Kammer rein und macht das Licht aus. Und ich habe da halt voll Panik drin. Aber es ist auch ein bisschen witzig.
Das ist dein Panic Room.
Ja. Aber es gibt einen Streich, Raphael... Also jeder von uns hat so einen Streich, von dem wir wissen, dass wir den anderen nie spielen dürfen. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar.
Okay, ich erzähle zuerst mal den Streich, den ich dir nicht spielen darf. Mhm. Also ich wüsste, dass ich dir nichts Streichartiges spielen dürfte, wo so Kinder stimmen oder... Also ich dürfte zum Beispiel nie so eine Aufnahme von so...
Komm, boah, das ist auch gruselig, ey.
Mit mir irgendwie so mit einer Musikbox unters Bett legen dürfte. Mhm. Und du, was darfst du nicht bei mir machen?
Ich dürfte nicht mich verkleiden und nachts in der Wohnung verstecken.
Ja.
Und ich dürfte nicht gregorianische Gesänge im Dunkel spielen lassen.
Ja, also Fun Fact, ich habe ultra Angst vor diesen gregorianischen Mönchsgesängen. Ja, vielleicht können wir euch gleich mal was einspielen, dass ihr vielleicht wisst, was ich damit meine. Aber ich finde das ultra gruselig. Und ich habe mal einen Prank gesehen. Da war so eine WG, da hat der eine Typ geschlafen. Und die Mitbewohner von dem haben sich so Kutten angezogen, haben so Kerzen in die Hände genommen, standen halt um sein Bett mit diesen angezündeten Kerzen.
Ja, saugruselig, habe ich auch gesehen.
Und haben halt dann diese gregorianische Mönchsmusik angemacht. Und seitdem habe ich da mega Schiss vor, dass du das mal bei mir machen wirst. Aber du weißt, dass ich dir dann eine fucking Bluetooth-Box unters Bett lege mit Kindergesängen drauf. Also deswegen haben wir da eigentlich keine Angst, dass das passiert, weil wir beide uns gegenseitig...
Wir sind quasi im Kalten Krieg.
Ja, eigentlich schon.
Abschreckungspolitik.
Aber warum ich das erzähle, ist, dass ich versucht habe, mich so ein bisschen selber zu therapieren mit der neuen Folge, weil es da auch um Leute in Gewändern geht, könnte man so sagen. Hast du Bock? Hast du Bock?
Hast du Bock?
Oder nicht?
Ja, ich bin gespannt. Ich weiß dieses Mal gar nichts über den Fall. Die letzten Male, ich gebe das ehrlich zu.
War es ein bisschen mit involviert?
Ne, Elaine O'Hara wusste ich dann relativ viel dadurch, dass wir diese Doku geguckt haben. Beim letzten Fall wusste ich grob, worum es geht. Mhm. Also du hattest mir einfach, weil du es aus Aufregung, hast du mir den Fall vorher schon so die Eckdaten erzählt und hier weiß ich gar nichts, deswegen bin ich sehr gespannt.
Ich habe immer so kleine Wörter fallen lassen, um dich so ein bisschen scharf drauf zu machen in den letzten Tagen. Aber du hast immer mehr mit Verwirrung drauf reagiert, wenn ich irgendwie so kleine Wörter zu dem Fall habe fallen lassen. Naja, okay, ich würde sagen, los geht's. Vorab eine kleine Triggerwarnung. Wir sprechen heute unter anderem auch über Gewalt an Menschen und Kindern und ja, lass uns beginnen. Sherry, Schweiz, 5. Oktober 1994. Es ist Nacht im ländlichen Sherry. Die Dunkelheit legt sich über die Felder. Das Bauerndorf im Distrikt Broyer im Kanton Freiburg schläft. Von den grünen Hügeln, den hohen Gräsern und den landwirtschaftlichen Fahrzeugen sind nur noch schwarze Umrisse zu erkennen. Inmitten dieser Dunkelheit steigen Flammen empor. Ein Bauernhaus brennt lichterloh. Gegen 12 Uhr wird die örtliche Feuerwehr in Cherry alarmiert. Die freiwilligen FeuerwehrhelferInnen haben große Mühe, den Brand des Bauernhauses zu löschen. Das Wirtschaftsgebäude des Hauses ist bis auf die Grundmauern verbrannt. Und noch etwas ist übrig geblieben. Der Unterbau des alten Hauses ist noch erhalten. In diesem Unterbau bietet sich den HelferInnen ein Bild des Schreckens. 21 Leichen liegen auf dem Boden. Die Toten sind in weiße Gewänder gehüllt. 18 der 21 Leichen sind im sonnenförmigen Kreis drapiert. In dem Unterbau findet man vor Ort einen Geheimgang, der zu einer Art Kapelle führt. In dieser liegt der Rest der Verstorbenen. Die Kapelle ist prunkvoll mit Samt- und seidenrotfarbenen Stoffen ausgelegt, die Wände verspiegelt. Die Toten liegen unter einem Gemälde von Jesu Christi, ihre Köpfe in Müllsäcke gehüllt. Auf einem Altar finden die ErmittlerInnen eine Inschrift, La Croix et la Rose, zu Deutsch das Kreuz und die Rose. Um den Ort vor Schaulustigen zu schützen, wird er abgeriegelt und die Leichen zur Obduktion gebracht. Auch ein 10-jähriges Kind ist unter den Toten. Bei der Obduktion kommt heraus, 20 Leichen zeigen tödliche Schussverletzungen. Weiter finden die ErmittlerInnen heraus, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Wahrscheinlich existierte eine Art Zeitschaltung, mit der in Benzin getränkte Plastiksäcke, die in den Räumlichkeiten verteilt waren, in Flammen aufgingen. Allerdings handelte es sich hierbei nicht um die einzige Tragödie in dieser Nacht. Denn gegen 3:30 sehen PolizistInnen in der Gemeinde Salvant, circa 1,5 Stunden von Cherry entfernt, ein weiteres Feuer. Auch hier rückte die Feuerwehr raus. Es brannten 2 Chalets, kleine Hütten. Genau wie im Bauerndorf Cherry handelt es sich um Brandstiftung. Die Täterinnen hatten mit Hilfe einer Schaltuhr Streichhölzer auf Heizung gelegt, die sich entzündeten und auf Fässer mit Benzin fielen. Die Zahl der Opfer: 17 weibliche und 7 männliche Leichen. Auch hierunter zahlreiche Kinder. Einen Unterschied im Brand zu Cherry gibt es. An den Leichen ist keine Gewalteinwirkung festzustellen. Vermutet wird, dass die Menschen vorher betäubt wurden. Unter den Opfern befinden sich 2 Männer, die in unserer heutigen Erzählung die zentralen Rollen spielen. Luc Jauré und Joseph Dimambro. Wir erzählen euch heute die Geschichte einer fanatischen Sekte, in der Luc Jauré und Dimambro 2 der Protagonisten sind. Aber wer genau sind diese 2 Männer? Und wie genau konnte es zu einer Vielzahl von Morden und Selbstmorden im Namen der sogenannten spirituellen Weiterentwicklung kommen? Rückblick. Luc Jauré, geboren 1947 im belgischen Kongo in Afrika, schloss 1974 sein Medizinstudium ab. Schnell wandte er sich der traditionellen Schulmedizin ab und begann als Homöopath zu arbeiten. Seine Interessensgebiete waren Formen spiritueller und alternativer Heilung. Luc Jauré hielt als Homöopath verschiedene Vorträge für, ich nenne sie mal, verschiedene Organisationen. Einer dieser Organisationen war die sogenannte Golden Way Foundation. An der Spitze dieser Organisation Joseph Dimambro, geboren 1924 in Frankreich. Gemeinsam mit Michael Tabaschnik, einem Schweizer Komponist und Dirigenten, der als Präsident der Golden Way Foundation agierte. Ein wichtiger Bestandteil in der Golden Way Foundation war die Beschäftigung mit Esoterik, der Glaube an die Wiedergeburt und die Arbeit an der eigenen spirituellen Höhenentwicklung. Luc Jauré und Dimambros Wege kreuzten sich nun also, als Jauré einen Vortrag für die Golden Way Foundation hielt. Schnell erkannten die beiden ihr gemeinsames Interesse für Spirituelles und Esoterisches. Beide waren davon überzeugt, dass das Ziel des Lebens eine spirituelle Weiterentwicklung des Menschen sein sollten. So gründeten Dimambro und Jauré 1983 die Gemeinschaft der Sonnentempler, Ordre des Temples Solaires, kurz OTS genannt. Man kann die Sonnentempler als eine Art Ableger der sogenannten Organisation der AMORG verstehen und AMORG steht für Anticus Mysticus Ordo Rosae. Das ist Latein und das bedeutet übersetzt so viel wie der alte mystische Orden vom Rosenkreuz. Und auch heute existiert dieser Geheimbund der Rosenkreuzer noch. Eine erstmalige Erwähnung bekam der Geheimbund der Rosenkreuzer im Jahr 1700. Einer der bekanntesten Rosenkreuzer ist zum Beispiel Goethe. Auf einer offiziellen Internetseite von Rosenkreuzern steht die Weltanschauung der Rosenkreuzer erklärt. Der Mensch ist aus der rosenkreuzerischen Sicht ein zweifaches Wesen. Der sterbliche Mensch entstammt dem der materiellen Welt. Er trägt jedoch eines unersterblichen Geistfunken in sich, die Rose des Herzens, die aus der höheren Natur stammt. In diesem Geistfunken sind die Idee und die Struktur der ursprünglichen, vollkommenen Menschseins keimhaft enthalten. Das Feld um diesen geistigen Mittelpunkt herum, das auch den materiellen Menschen umgibt, nennen die Rosenkreuzer Mikrokosmos. Es ist die Aufgabe des Menschen, aus dem Geistfunken die ursprüngliche Seele wieder zu erwecken und den verlorenen Kontakt der Seele mit der geistigen Ansicht des Menschen wiederherzustellen. Das geschieht mit Hilfe der allgegenwärtigen Christuskraft. Die Bibel nennt diesen Prozess Wiedergeburt aus Wasser und Geist. Die Rosenkreuzer sprechen von einer Verwandlung der Transfiguration und deuten die Verschmelzung der ursprünglichen Seele mit dem Geist als alchemische Hochzeit an. Auf diesem christlichen Einweihungsweg erhält der Mensch wieder existenziell Anteil an der Natur des vollkommenen Lebens.
Das klingt ja erstmal sehr humanistisch.
Ja, ich habe mir das halt auch gedacht, wen das auch interessiert, da gibt es von SWR 3, heißt das so? SWR 3?
Ja.
Eine Doku über die Entstehung der Rosenkreuzer und das klingt auch alles sehr gut, aber wenn man da mal so wirklich hinhört, dann ist es auch so, dass die ja so eine Art Geheimbund sind und auch sagen, dadurch, dass wir dieses Wissen haben und uns das aneignen, sind wir quasi dann, wir haben die wirkliche Wirklichkeit, also dass es so der einzige Weg ist und auch immer wieder ist im Umfeld, dass das wohl auch nur den Weißen zustehen würde. Also die Weiße Loge wird das dann genannt. Also das ist auch schon so ein bisschen rassenideologisch, was halt einfach nicht so geil ist. Ne?
Oha.
Ja. Aber genau, und das ist vielleicht auch dieses nochmal zu erklären, dieses Symbol des Rosenkreuzes steht halt einmal für den Geist und einmal für das Körperliche oder auch für das Leben und für das Jenseits. Und die Rose in der Mitte soll quasi die Psyche oder die Seele des Menschen darstellen, die sich halt im Hintergrund, im Hinblick des Kreuzes, die quasi entfalten soll und aufblühen soll. Genau. Ja, und genau dieser Weltanschauung haben sich soeben auch Luc Jeret und die Mambro von Nutzen gemacht. Und auch die Sonnentempler gelten als Geheimbund. Dort gilt eine strikte Hierarchie und es ist so, wer aufsteigen will, muss natürlich zahlen. Zahlen für Bücher und Lehren oder Rituale vom selbsternannten Großmeister Jody Mambro. Nur so kommt man eine Stufe höher in die von ihnen angepriesene spirituelle Weiterentwicklung. Die Mitglieder der Sonnentempler waren vor allem Menschen aus der sogenannten gehobenen Mittelschicht. Viele der Mitglieder leben gemeinsam mit die Mambro in einem Bauernhaus in der Schweiz. Genau in diesem Bauernhaus haben die KultanhängerInnen sich selbst bewirtschaftet und auch Propagandavideos für die Gewinnung neuer Mitglieder gedreht. In diesen Werbevideos sieht man fröhlich tanzende Kinder auf Feldern, spielend mit Traktoren. Man sieht Frauen und Männer Salat anbauen und ernten, Menschen, die im Einklang mit Natur und Erde leben. Aber die Realität sieht nicht ausgelassen aus. Finanzielle Ausbeutung und harte körperliche Arbeit, Bewusstseinsmanipulation und strenge Ernährungsregeln. Die Mambro trennt Paare, sagt, sie halten sich gegenseitig von der spirituellen Höherentwicklung ab. Ihn wiederum hält es nicht ab, mit den Frauen zu schlafen, die er von ihren Ehemännern getrennt hat. Die Angst vor Unreinheit wurde zielbewusst geschürt. Zahlreiche Waschungen waren Pflicht. Man musste sich gegen Erdstrahlen und sonstige Strahlung schützen und strikte Nahrungstabus beachten. Die Mambro benutzte für Beweiszwecke wie der Scientology-Gründer Ron Hubbard einen Spektrographen, einen Messapparat zur Indoktrination. Dieses Gerät habe es 33 Meistern ermöglicht, die Aura und Schwingungen aller Kultmitglieder zu bilanzieren. Durch die tiefen psychologischen Manipulationstechniken der Sektenleitung bildeten sich kollektive Wahnvorstellungen, Realitätsverluste, Bewusstseinsstörungen und kindliche Paradivisionen heraus. Konditioniert durch die radikale Bewusstseinskontrolle wurden die Ordensanhänger in eine tödliche Scheinwelt, in die emotionale Regression und zusehends in eine Endzeitneurose getrieben. Und Imamro weiß, wie er die Mitglieder der SonnentemplerInnen in seinen Bann ziehen kann. In den Seancen in seiner Kapelle macht er von Taschenspielern-Tricks Gebrauch. Unter seinem Gewand versteckte er Fernbedienungen, um es aussehen zu lassen, als könne er Türen öffnen. Er ließ die TeilnehmerInnen bei den Ritualen glauben, er könne Blitze aus Schwertern schießen lassen. Dies machte er mit elektronischen Kabeln und sagte den TeilnehmerInnen, dass das Schwert einst König Artus gehörte. Während die Mambro für Auserwählte Messen hielt, war Luc Jouret zuständig für die Rekrutierung neuer Sektenmitglieder. Dies tat er unter anderem in Kanada. 1989, zu ihrer besten Zeit, zählten die Sonnentempler 442 Mitglieder in Kanada, Frankreich, Spanien, Schweiz und auch in den USA. Die SonnentemplerInnen glaubten an einen zu erwartenden Weltuntergang. Die Mambro und Jouret sagten ihren AnhängerInnen, dass die beiden die Reinkarnationen von Jesus und Moses seien. Auch den Mitgliedern wurde jeweils eine historische und legendäre Persönlichkeit zugeteilt. Sie seien die Wiedergeburten von Legenden aus der Artus-Sage oder der ägyptischen Mythologie, die einen Auftrag in der menschlichen Welt haben. In den 90er Jahren radikalisierten sich die Mambros Endzeitvision. Er bläute seinen Mitgliedern ein, dass sie sich genügend spirituell weiterentwickeln müssen, sonst würden sie im christlichen Feuer sterben. Nur mit dem Erreichen eines höheren menschlichen Zustands könnten sie der Zerstörung der verdorbenen Welt entgehen. Für die Mambro ist der Tod eine Illusion. Er versprach seinen treuen Ergebenen, dass wenn sie gemeinsam sterben, sie zusammen im Sternsystem Sirius wiedergeboren werden und dort eine neue Menschheit gründen werden. Um sich auf diesen wie von ihm genannten Transit zum Sirius vorzubereiten, reisten die Mitglieder gemeinsam nach Ägypten. Denn laut der Sonnentempler sind in den Pyramiden von Gizeh Schwingungen eingemauert, die den Transit zu Sirius näher erläutern können. Mit von der Partie bei den Reisen Michael Tabaschnik, Präsident der Golden Way Foundation. Seine Kompositionen trugen Titel wie »Die Transgression in andere Dimensionen« oder »Die Genesis«. Später sagt Tabaschnik, dass er nichts von den Mord- und Selbstmordaktionen der Sonnentempler gewusst habe. Doch der Auslöser der Mord- und Selbstmordserie, eine vermeintliche Lappalie. Ein Namensstreit. 1993. Ein Kind wird auf den Altar gelegt. Alle um den kleinen Säugling tragen rote Kutten, ihre Gesichter kaum zu erkennen. Auf den Gewändern das Zeichen des Rosenkreuzes. Ein Wunder ist geschehen. Emmanuel ist geboren. Die Mambro ist voller Freude. Er erzählt, Emmanuel sei das kosmische Kind, entstanden durch die unbefleckte Empfängnis. Die Wahrheit, die kleine Emmanuel entstand aufgrund der heimlichen Affäre zwischen die Mambro und der jungen Franzosin Dominique Balaton. Um die Aura von Emmanuel nicht zu zerstören, mussten alle Mitglieder von ihr mindestens 10 Meter Abstand halten. Ihre Kleider oder Spielzeuge durften von niemandem berührt werden. Als die Mambro erfuhr, dass zwei seiner Sektmitglieder ihren Sohn Christopher Emmanuel nannten, fällte die Mambro das Todesurteil. Er ernannte den kleinen Christopher Emmanuel zum Antichristen.
Alles klar. Alles klar. Sorry. Was ist da los?
Gib noch weiter. Also, er ernannte den kleinen Christopher Emmanuel zum Antichristen, der die spirituelle Zukunft des Ordens gefährden würde. Die Mambro ernannte einen Mann namens Joel Eggers, um den Auftragsmord im Namen der Rose durchzuführen. Begleitet wurde er von der Geliebten der Mambros, Dominique Balaton. So flogen Eggers und Balaton am 29. September 1994, einen Monat vor den Bränden in der Schweiz, in das kanadische Sektenzentrum Morning Heights. Dort angekommen nahm das Grauen seinen Lauf. Ein symbolischer Mord. Eggers erstach zuerst den Vater des Kleinkinds mit 50 Messerstichen. Die 50 Messerstiche sollten 50 Sektenmitglieder darstellen, die wegen der Sünde des Namensbetrugs sterben werden, um Gerechtigkeit für das kosmische Kind Emmanuel zu schaffen. Mit 8 blutigen Messerstichen wurde die Mutter des Kindes, Niki Dutton, von Dominique Balaton umgebracht. 8-mal stieß das Messer in die Brust der jungen Frau. 8-mal für die 8 Gesetze der Sonnentempler. Zuletzt war der 3 Monate alte Christopher Emmanuel an der Reihe. Mit 6 Messerstichen wurde das Herz des kleinen Säuglings durchbohrt. Nach der blutrünstigen Tat flogen Eggers und Balaton zurück in die Schweiz. 2 andere Mitglieder der Sekte beseitigten nicht nur die Taten, sondern auch sich selbst. Sie nahmen Benzodiazepine, Beruhigungsmittel, und setzten das Anwesen in Brand. Beide kamen in den Flammen um. Aber die Mambos Auftrag ging, wie wir vom Anfang dieser Geschichte wissen, nun nachts auf dem Bauernhof in Chéry weiter. Jauré und die Mambo fuhren nach dem Massaker in Chéry in den 1,5 Stunden entfernten Ort Saint-Vent. Auch hier gingen die Chalets in Flammen auf. Als die Löscharbeiten am frühen Morgen zu Ende waren, fanden sie das kosmische Kind Emmanuel, die Mutter von Emmanuel, die Mambo und Jauré zwischen den Toten. Nun könnte man meinen, dass nach dem Tod der beiden Sektenführer das Morden und die Massensuizide ein Ende hätten. Ein ehemaliges Mitglied der SonnentemplerInnen warnte die Polizei vor weiteren Angriffen. In der Schweiz, in Kanada und in Frankreich begannen die Untersuchungen. Doch diese gingen nur sehr langsam voran. Immer wieder stand die Schweizer Justiz in der Kritik. Denn man hatte 3 Tatverdächtige am Tag zuvor am Feuer in Saint-Vent gesehen. Darunter Patrick Vouanet, der Vermächtnisbriefe für die SonnentemplerInnen schrieb, und 2 Gendarmen, Jean-Pierre Lardanché und Patrick Rostand. Der Untersuchungsrichter Pilaire sagte allerdings, dass dies kein ausreichender Grund für einen Haftbefehl sei und ließ die 3 Verdächtigen frei. Er sagte, Zitat, nichts, absolut nichts deutet darauf hin, dass die Sektenmitglieder, die ich verhört habe, Fackeln nehmen werden und ein weiteres Massaker veranstalten werden. Eine Fehleinschätzung. Denn 2 Tage im Dezember belehrten die SonnentemplerInnen die Justiz und die Opfer eines Besseren. An einem Waldstück, 30 Kilometer von Grenoble entfernt, werden 16 verkohlte Körper gefunden. Auch sie sind speichenförmig wie ein Rad der Sonne drapiert worden. Die Füße der Leichen zeigten dabei auf eine Art Scheiterhaufen, um den die Toten liegen. Gerichtsmediziner stellen fest, dass 14 der Opfer Betäubungsmittel injiziert worden seien, bevor sie angeschossen und angezündet worden seien. Anschließend habe man den Opfern Plastiktüten über den Kopf gezogen. Die beiden Täter, die etwas abseits lagen, übergossen sich mit Benzin und erschossen sich. Die Täter waren der Verdächtige Lardanché, Vouanet und Rostand. Alle 3, die Pilaire hatte gehen lassen, waren nun tot. Die anderen haben sie mit in den Tod gerissen. Auch Lardanchés Töchter waren unter den verbrannten Körpern. Der letzte rituelle Mord ereignete sich 2 Jahre später. Am 22. März bricht erneut ein Feuer aus in einem Landhaus im kanadischen Quebec. 5 Leichen können vor der Feuerwehr geborgen werden. Aus einem Nebenhaus konnten 3 Jugendliche, die unter Drogen gesetzt waren, gerettet werden. Sie berichteten den ErmittlerInnen, dass sich ihre Eltern zusammen mit 3 weiteren SonnentemplerInnen auf die Reise zum Planeten Sirius gemacht hätten. Und dies sei sogar schon ihr 2. Versuch gewesen. Der 1. hätte nicht geklappt. An manchen Orten fand man früher und an manchen später zahlreiche Manifeste, Videokassetten und Presseerklärungen. Die Videokassetten trugen den Titel »Das Testament des Rosenkreuzes«. Die Menschen, die bei den Mord- und Selbstmordaktionen ums Leben kamen, sprachen auf diesen. Wir, treue Diener des Rosenkreuzes, erklären, so wie wir eines Tages verschwunden sind, werden wir wiederkehren. Denn das Rosenkreuz ist unsterblich. Die Manifeste erklären auch, dass sie die Auserwählten von Jauré und die Mambo seien. Einer der letzten Vermächtnisbriefe gelangte sogar bis zum französischen Innenminister Charles Pasqua. In diesem stand, sie sollen wissen, dass wir dort, wo wir sein werden, immer die Arme nach denen ausstrecken, die würdig sein werden, um zu uns zu kommen. Es konnte also nachgewiesen werden, dass von 53 Toten in Kanada und der Schweiz 35 Sonnentempler ermordet worden waren. Bei einigen fand man auch Spuren eines Kampfes, sodass davon ausgegangen wird, dass nicht alle freiwillig gestorben sind. In allen Leichen hat man dann wohl das sogenannte Pflanzengift Curare und auch Morphin gefunden. Curare sorgt dafür, dass die Muskeln erschlaffen und das kann dann in hoher Dosierung zu tödlichen Lähmungen führen. Es konnte letztendlich nicht herausgefunden werden, wer die tödlichen Narkosespritzen verabreicht hatte. Der Oberstaatsanwalt Laurent erklärt, dass es sich um viele unbekannte Drahtzieher unter der Macht von Die Mambo und Jauré handeln muss. Auch der Großmeister und Dirigent Michael Tabaschnik wird von den ErmittlerInnen verdächtigt. Ihm wird eine Mitverantwortung zugeteilt, da er 10 Tage vor dem Brand in Cherry noch in einem Vortrag in einem Hotel den Transit zum Stern Sirius propagierte und Schriften besaß mit dem Titel »Flug zum Sirius«. Bis heute streitet Tabaschnik dies aber ab. Auch er sei von die Mambro getäuscht und manipuliert worden. Aus Mangel an Beweisen wird Tabaschnik allerdings nicht verhaftet. Als Fazit bleibt zu sagen, dass die Schweizer Justiz sehr langsam handelte und die Augen verschloss vor Fakten, die sie nicht hätten übersehen dürfen. Zu langsam wurden die Fälle in der Schweiz, in Kanada und in Frankreich miteinander in Verbindung gebracht. Die Dokumentation mit dem Namen »Eine Reise in den Tod« von Dreisat beschäftigt sich noch näher mit den Ermittlungen und den Fehlern in den Ermittlungen zu diesem Fall. Kann ich also wirklich sehr empfehlen. Unter anderem gibt es auch noch eine Schweizer Doku, die heißt »Die Sonnentempler«. Da sind teilweise aber Interviews auch auf Schweizerdeutsch. Aber wenn man sich anstrengt, dann kann man das eigentlich relativ gut verstehen. Ja, Raffi, ich will erstmal hören, was du so zu dem Fall zu sagen hast. Du hast die Geschichte ja jetzt zum ersten Mal gehört. Was sagst du?
Also, es klingt für mich erstmal wie so eine ganz klassische Endzeit-Sekten-Geschichte. Ich finde das immer wieder erstaunlich. Also, klassische Endzeit-Sekten-Geschichte meine ich, es sind so sehr ähnliche Muster, wie das auch bei anderen Sekten der Fall ist.
Jonestown und sowas.
Genau.
Gedönsjes, Heaven's Gate mäßig.
Genau, aber also ich verstehe das einfach nicht.
Naja.
Ich verstehe es nicht. Also mehrere Sachen verstehe ich nicht. Das, was ich am unverständlichsten finde, das vielleicht mal vorweg ist, also zuerst, als du angefangen hast zu erzählen, dachte ich so, okay, da haben sich 2 gefunden, die waren geschäftstüchtig.
Übrigens auch mit der Mafia geschäftstüchtig, mit Waffenhandel.
Ach, waren die echt?
Ja, habe ich auch noch dazu gelesen, also dass die halt auch mit Waffen und sowas gehandelt
okay.
haben.
Okay, das hat man ja aber oft bei Sekten, dass die dann also illegale Geschäfte nebenher haben.
Ja, natürlich, ja.
Genau, also die waren sehr geschäftstüchtig. Ich dachte zuerst, die haben einfach ihre Macht ausgenutzt oder ihre Überlegenheit ausgenutzt, um da Leute auszunehmen. Was ich dann aber ganz oft nicht verstehe bei diesen Endzeitsekten ist, wieso die Sektenführer mit in den Tod gehen. Also es, auch als du angefangen hast, von den Gewalttaten zu sprechen, dachte ich, okay, der Di Mambro nimmt jetzt einfach Rache und will seinen Allmachtsstatus da zementieren.
Mhm.
Aber wieso geht er denn selber mit in den Tod? Das verstehe ich nicht.
Also ich glaube, zum einen mal hat er selber sehr stark an das geglaubt, was er da gesagt hat. Und auch viele Leute, die und auch das ehemalige Sektenmitglied, von dem ich eben erzählt habe, hat gesagt, dass der Di Mambro eine unheimliche Angst vorm Sterben hatte. Und er hat immer wieder wohl gesagt, er möchte auf gar keinen Fall in seinem Leben alleine sterben. Und ich denke mal, vielleicht auch Angst vor den Konsequenzen, vor der Justiz.
Gut, der war dann ja auch schon über 70, ne?
Ja, ich denke mal halt auch, dass die dann teilweise sich halt auch vorher gut irgendwelche Sachen reingebollert haben, da wie dieses Curare, wie heißt das?
Curare, ja.
Ja.
Teilgift.
Du hast gesagt, du kannst zu diesem Curare noch einen Funfact sagen.
Ja, Funfact dazu, ich habe da Forschung zu betrieben, mal quasi in meiner Bachelorarbeit.
Okay, gut, dass du noch dazu was sagst. Okay, in ja, deiner also, Bachelorarbeit.
Nicola, wenn du zuhörst, also ich habe da bei einer Doktorandin meine Bachelorarbeit gemacht und die hat zumindest teilweise in ihrer Doktorarbeit zur Synthese von Curare, also zur, nicht zur Biosynthese, aber zur labormäßigen Synthese von Curare geforscht.
Und was hat die rausgefunden?
Die hat versucht, das herzustellen im Labor, weil es das noch nicht gab. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile möglich ist. Weil das hat natürlich wie viele Gifte auch medizinisch interessante Eigenschaften.
Ja, natürlich. Also ja, auch wird ja auch als in Geringdosen dann als Narkose, oft auch für Tiere, habe ich wohl gehört.
Ah, okay.
Wird damit so Pfeilen auf Tiere geschossen, zum Beispiel.
Okay. Ja, das ist der Fun Fact.
Okay, das ist eigentlich schon relativ lustig. Es ist aber gut, dass du nochmal gesagt hast, dass du es in deiner Bachelorarbeit,
ja,
deine Forschung da angestellt hast und nicht irgendwelche krassen Ayahuasca-Kuren in Kuala Lumpur oder
nein,
so gemacht hast.
Okay. Ja, aber also zurück zu dieser Sekte. Ja, und dieser dieses mit dem Antichrist finde ich halt krass.
Dass sie diesen kleinen Christopher Emmanuel dann da als Antichrist. Ja.
Ist halt, oh, also ja, wie niedrig muss denn das Selbstbewusstsein von diesem, jetzt ist der Name, Dimambro,
ja.
Also das muss ja unterirdisch gewesen sein, ja, dass der sich durch die Geburt, durch die Namensgebung so angegriffen gefühlt hat, dass der eine ganze Familie hat auslöschen lassen und 50 andere, nur um, nur aus ich hab recht.
Ja, der hat sich halt so entmachtet gefühlt und wollte dann, also den hat das so, aber daran sieht man ja, wie zerbrechlich eigentlich das ganze psychische Konstrukt dieses Mannes war. Also der war ja eigentlich super ängstlich und super, ja, da hat ja nur anscheinend wie hier ein kleiner Name gereicht, damit er da die Leute abschlachten geht. Ein 3 Monate altes Kind, Och Herm, kurz, sorry, das ist Escherplatt und heißt du Armer. Ich glaube, wenn ich hier auch Herm sage, dann verstehen es nicht alle.
Ja, krass.
Ja, und
ja, und die Eltern ja auch. Also
die Eltern von dem Kleinen, meinst du,
was, ja. 50 Messerstiche für den Vater?
50 Messerstiche und ich weiß auch nicht, warum 50. Also er meinte halt 50, damit das halt 50 Sektenmitglieder darstellen soll, die halt dafür Gerechtigkeit büßen.
Die nichts damit zu tun hatten.
Ja, keine Ahnung. Und dann auch 8 Messerstiche für die 8 Gesetze der Sonnentempler. Aber ich habe dann halt auch gegoogelt, was sind denn genau diese 8 Gesetze? Habe ich jetzt nichts zu gefunden, aber hat wahrscheinlich was mit den Ernährungssachen und Meditationsdingen und Sirius-Reisen etc. pp. zu tun.
Wie kommen die auf Sirius?
Also es ist so, dass auch schon die Rosenkreuze, von dem die Sekte sich ableitet, sich viel an der, wie ich ja schon erzählt habe, ägyptischen Mythologie bedient und auch an Mythologien von den Sternen und genau der
Astrologie, oder?
Astrologie, genau, sorry, danke.
Alter.
Und Stern Sirius ist quasi der große Hund, das Bild. Und der Sirius ist davon der am hellsten leuchtet. Und da haben die gedacht, können die ihn nach ihrem Tod ein bisschen hinjetten und da ihre Partycrew aufsteigen lassen. Ja, und halt, also ich glaube halt schon, dass manche freiwillig mitgestorben sind, aber ich glaube schon, dass die meisten halt einfach mitziehen mussten. Was sagst du zu Michael Tabaschnik? Glaubst du, er hatte da wirklich keine Ahnung von?
Natürlich wusste der, was los ist. Ich glaube halt, dass der wusste vielleicht wusste der von den ganzen Morden nicht. Das war ja wohl auch eine ziemliche Kurzschlussaktion von dem
Dimambro.
Von dem Dimambro, so klingt das zumindest. Aber ey, wenn ich in so einer Endzeit-Sekte mitmache und den Leuten erzähle, sie sollen irgendwo zu so einem Sternbild reisen und dort eine neue Menschheit gründen, Alter, dann weiß ich doch, was abgeht. Der hat doch auch seine Stellung dort ausgenutzt, um seinen Selbstwert zu pushen.
Ja, und was halt auch noch interessant ist, ist, dass der war ja Komponist. Ich wollte Komponent sagen, ja, alles klar. Komponist und Dirigent. Und die Sachen, die er komponiert hat, die waren teilweise auch Pflichtlehrmaterial für die Sonnentempler. Also der Mammo hat gesagt, Leute, das müsst ihr lernen. Da müsst ihr mal ordentlich für blechen. Die mussten ja halt auch immer für die Sachen bezahlen, damit sie halt diese eine Stufe weiterkommen. Hat auch ein Mitglied erzählt, dass einer sich da total in den finanziellen Ruin getrieben hat, sein ganzes Anwesen verkauft hat für ihn. Er hatte halt Cash in the Tash, ne?
Das sind halt immer solche Menschenfänger.
Ja.
Das war doch hier bei Bhagwan Osho, da war das genauso.
Übrigens geile Doku, Wild Red Country.
Genau, da war das genauso. Wie war das bei
Jonestown?
Jonestown war es genauso.
Waco. Der die Leute da alle verbrannt hat in dem Haus, auch mit Feuer. Nee, warte, da sind doch irgendwie die Polizisten mit rein und da weiß man aber nicht,
wo das Feuer von außen. Da ist nicht geklärt, wer das Feuer gelegt hat.
Ja, ja.
Ja, das ist immer so. Ja. Da geht es um finanzielle Bereicherung, da geht es aber, glaube ich, vor allem um, ich nenne das jetzt mal psychische Bereicherung.
Was ich halt auch geil finde, ist, dass der halt den Ehepaaren gesagt hat, also er war halt auch, da gab es auch strenge sexuelle Regeln, aber er hat halt gepimpert wie
Classic.
Wie die eierlegende Wollmilchsau.
Ja, oder? Ganz klassisch. Nur wie das eskaliert ist am Ende, finde ich wirklich
crank.
So bescheuert. Also hier bei, wo wir gerade Jonestown hatten, da hatte der ja wirklich, ich sag mal, einen handfesten politischen Grund auch, dass das eskaliert hat. Da wäre das ja alles rausgekommen, wie er seine Leute behandelt hat. Aber hier war das ja wirklich aus einer lächerlichen persönlichen Kränkung.
Ja.
Der hatte ja letztlich, hatte der ja nur Schiss, dass rauskommt, dass er diese Frau geschwängert hat.
Die Dominique Balachon, meinst du?
Die, genau. Und dass das rauskommt. Und hat sich gekränkt gefühlt, weil jemand sein Kind nach seinem benannt hat oder nach dem kosmischen Kind benannt hat.
Ja, vor allem hat er es ja auch Christopher Emmanuel, also es war ja auch irgendwie nur der Zweitname.
Es war noch ein Junge, es war noch nicht mal ein Mädchen.
Ich finde das halt auch so krank, wie das Kind von ihm, also das kosmische Kind Emmanuel da, ich stell mal vor, du wirst geboren, wirst erstmal auf irgendeinen Altar gelegt, 1000 Leute um dich rum mit roten Kutten und keiner darf dich anfassen, du wirst ja auch total, also du wirst ja total lala, wenn du so
aufwächst. Wie alt war das Kind als?
Ich glaube dann eins ungefähr, oder nee, größer, ich weiß es gar nicht, ich muss ich gleich mal nachgucken, kann ich euch dann noch in die Facts zum Fall mit reinschreiben. Ich werde euch auf jeden Fall auch die ganzen Dokus, die ich mir angeguckt habe und die ganzen Artikel und auch die Fotos von dieser Kapelle, ey, das ist so creepy, diese Kapellen, diese verspiegelten Kapellen, Wände und überall liegt so roter Samt auf dem Boden und das ist alles ein bisschen, auch dass er diese Lichteffekte, da hat er eine richtige Lightning-Show da gemacht.
Ein Blender
wie eh und je. Ja, Raffi, ich würde sagen, wir gucken noch mal so generell auf den Begriff Sekte drauf und gucken auch mal, was so die Merkmale einer Sekte sind. Und dann können wir noch kurz darüber ein bisschen quatschen. Ich habe einen Artikel gelesen, den ich ganz interessant finde, die sagt, dass das Wort Sekte so ein problematischer Begriff eigentlich ist, weil das Wort Sekte aus dem Lateinischen entstammt und das dem Verb sequi folgen zugrunde liegt und bezeichnet sozusagen eine Partei oder eine Schule. Und in der traditionellen theologischen Bedeutung meint man damit quasi eine Abspaltung von einer Mutterreligion aufgrund von Sonderlehren, die über stilistische Fragen hinaus trennenden Charakter haben. Also so hat dieser Begriff Sekte auch immer noch ein bisschen Konfliktpotenzial, weil das so ist, dass damit dann quasi die christliche Lehre als die Lehre gemeint ist und alles, was sich davon abspaltet, so ein bisschen als Sekte bezeichnet wird. Aber, also ich habe auch, ich weiß nicht, ob man das dann Organisation nennen kann, weil ich glaube, es wird halt schon immer noch Sekte genannt, wenn man über Sekten halt redet.
Ja, wäre mich, würde mich auch interessieren, ob es dann einen anderen Begriff gibt. Also ich weiß, dass zum Beispiel bei Verschwörungstheorien Verschwörungsforscher lieber von Verschwörungsmythen sprechen, weil Theorie fast schon sagt, dass das begründbar ist und dass es irgendwie Beweise geben kann, wie bei einer naturwissenschaftlichen Theorie. Und der Begriff Mythos dann eigentlich präziser ist, denn das sind ja alles Erfindungen. Würde mich mal interessieren, ob das bei Sekten genauso ist, ob es dann einen alternativen Begriff gibt, der irgendwie präziser ist. Vielleicht weiß das ja jemand und kann uns schreiben und wir können es nachreichen oder so.
Also ich habe auch auf Seiten geguckt, wo die so Aussteigungsberatung machen und die hießen halt auch Aussteigen, Sektenberatung. Aber ich glaube, weil halt Sekte halt das ist, worüber die meisten Leute dann auch zu denen finden.
Ja.
Was ja auch dann irgendwie logisch ist. Aber auf jeden Fall möchten wir natürlich keine Religionen ausschließen. Nur, dass wir das mal gesagt haben, dass das ein Begriff ist, den man kritisch betrachten kann.
Okay.
Zur Vereinfachung würde ich jetzt aber trotzdem weiter von Sekten oder Organisationen sprechen.
Okay.
Ja. Also kommen wir mal zu den Hauptmerkmalen der Sekten. Häufig ist es so, dass das eine Gruppe mit straff hierarchischer und doktrinärer Struktur ist. Haben wir ja hier auf jeden Fall gehabt. Da gab es auch verschiedene Grade bei den Sonnentemplern, die du halt aufsteigen konntest, natürlich gegen Geld. Ich glaube, das ist bei Scientology ähnlich, ne?
Ja, die haben doch auch solche Kurse, um sich zu erleuchten.
Ja, ein weiteres Merkmal von Sekten ist, dass da oft eine guruhafte Person ist oder eine Führergestalt mit prophetischen Ansprüchen. Und das konnten wir ja auch mit Dimambo und Luke Jure sehen, obwohl man schon sagen muss, dass Dimambo da schon der größere Barber von den beiden war. Dann ist es so, dass die Grenzen der Gruppe, so einer Gruppierung, sehr stark nach außen abgegrenzt sind. Also, dass es da ganz schwer ist, dann für andere Leute, die dann noch nicht rekrutiert worden sind, quasi reinzukommen oder da exklusive Details draus zu kriegen. Ja, ein weiteres Merkmal ist dann noch das Welt- und Menschenbild, ist, dass solche Organisationen die Welt in Gut und Böse oder Schwarz und Weiß unterteilen. Also quasi das, was ich glaube, ist das Einzige und das Richtige. was auf jeden Fall die Sonnentempler auch für sich beansprucht haben. Genau, sie glauben auch, dass sie so eine sogenannte Elite sind, also dass sie diejenigen sind, die sich am meisten spirituell weiterentwickeln werden und dass sie so, ja, die Speerspitze des Wissens haben und eigentlich so ein bisschen die Übermenschen sind. Was ich halt auch immer finde, was es so ein bisschen, ja, kritisch macht, dass Menschen sich so Übermenschen stellen. So, wir sind die Guten, die gute Rasse. So, weißt du, was ich meine? Das finde ich, hat immer so einen leichten Touch. Schwierig.
Wenn man die Elemente, die du gerade angesprochen hast, mal auf den Kern der katholischen Kirche anwendet, treffen die alle zu.
Yes.
Sind hochexklusiv, gibt eine guruhafte Verehrung des Oberhauptes.
Des Papst meinst du jetzt?
Ja.
Oder, ja, du meinst jetzt den Papst.
Sind streng hierarchisch angeordnet.
Ja.
Trifft natürlich nicht auf die katholische Kirche als Ganzes zu.
Ja, aber schon Teile.
Aber das Zentrum der Macht ist definitiv so organisiert, wie du es gerade beschrieben hast.
Ja.
Das trifft auf andere Religionsgemeinschaften bestimmt auch zu. Es trifft auch auf weltliche Organisationen zu. Ja. Wenn man sich mal die Nazis nimmt, da war das ja genauso.
Wollte ich sagen, da ist es jetzt halt das Beispiel, was mir auch eingefallen wäre.
Die hatten ja auch solche religiösen Züge. Also Heinrich Himmler war ja bekannt dafür, dass er ein Esoteriker war und hat das ja auch mit seiner SS verfolgt.
Ja, und eigentlich waren, also damals im 17. Jahrhundert, waren die Rosenkreuzer ja auch eigentlich nichts anderes als eine Reformbewegung, Reformationsbewegung.
Okay.
Und genau deswegen kann man das schon so ein bisschen damit vergleichen, dass damals alles so als Sekte galt quasi, was nicht der katholischen christlichen Lehre entsprach. Ja. Gehen wir nochmal weiter zu den Merkmalen. Was auch oft in solchen Organisationen oder Sekten vorkommt, ist so eine gewisse Endzeiterwartung oder eine Weltuntergangserwartung, was wir hier ja auch haben. Stark ist auch auffällig, dass es oft eine irreführende Propaganda gibt, so wie hier zum Beispiel in den Videos, wo die Kinder über die Felder rennen und Salat angebaut wird. Und da gibt es auch ein Video, wo eine Frau schneidet eine Gurke auf und dann zeigt sie, wie man die Giftstoffe aus der Gurke rausmassiert.
Klar.
Also Raphael, fürs nächste Mal,
auch immer.
Du musst die Spitze abschneiden, die Spitze wieder auf die Gurke draufsetzen und dann in kreisförmigen Sonnenbewegungen, ganz wichtig, bis der weiße Schaum austritt.
Das habe ich im Studium schon gelernt.
Das sind die Giftstoffe, die müssen raus.
Ja, so extrahiert man die.
Yes, baby.
Fun Fact, bei Äpfeln muss man das in die entgegengesetzte Richtung machen.
Okay.
Die sind nämlich böse.
Die letzten zwei Merkmale, die, es sind noch vier, sorry, sind auch, dass es in so Organisationen oft zu einer Art Milieukontrolle kommt, also dass die Lebensbereiche der Mitglieder überwacht werden, dass auch eine Art Kritikverbot innerhalb der Gruppe gilt, dass quasi die Glaubenssätze nicht angezweifelt werden dürfen, dass sonst ja, sofort.
Dogmas halt.
Ja, also dass halt direkt dann dagegen gesteuert wird. Ja, auch rücksichtslose Methoden zählen dazu, wie zum Beispiel hier die Bewusstseinsmanipulierung mit diesem Spektrographen. Einsatz von bewusstseinsverändernden Methoden, das ist, glaube ich, sowas, was man dann zu dem Spektrographen dazu zählen würde.
Ja, klar, ja. Der täuscht oder die täuschen ja vor,
ja,
es beweisen zu können.
Was ist nochmal das von Scientology, wo die so zu den Wänden hin und her gehen müssen?
Keine Ahnung.
Weißt du, was ich meine?
Weiß ich nicht, sorry.
Aber ich glaube, wenn das einer weiß, wie das heißt, schreibt mir das mal bitte. Da müssen die irgendwie immer zu so Wänden hin und her, keine Ahnung, egal. Ja, und der letzte Punkt von Sektenmerkmalen ist die Gedanken- und Gefühlskontrolle. Das passiert durch Erzeugung eines schlechten Gewissens und von Angst wird das Mitglied manipuliert. Und es kann zum Beispiel durch exzessives Praktizieren von Entspannungstechniken und Meditation passieren, dass dann Gedanken und die Gefühle kontrollierbar und ja, manchmal sogar auch dann manipuliert werden, sodass das eigene Gewissen quasi ersetzt wird. Hast du schon mal jemanden kennengelernt, wo du gedacht hast, oh, der.
Jetzt wirklich persönlich, der.
Ja, oder irgendwie eine Story von jemandem gehört, irgendwie aus dem Entfernten?
Nee. Also Zeugen Jehovas waren halt früher bei uns ab und an der Tür.
Ja, die kennt man ja, die Boys und Girls.
Ist
das offiziell? Das ist offiziell eine Sekte, klar.
Ich habe die ganz interessant. Ich habe die Tage noch mal einen längeren Artikel gelesen über eine Aussteigerin.
Ja.
Einen Aussteiger, sorry. Das ist nämlich ein Transmann.
Ja.
Also, hat sich erst nach dem Sektenaustritt auch offiziell outen können.
Ja.
Und war ganz lange verheiratet, nämlich.
Mhm.
Und in dem Artikel, ich weiß nicht mehr, wo der war, ich glaube Zeit Online.
Ah, ich glaube, den habe ich auch gesehen.
Ja. Ging es eben zum einen um die Strukturen innerhalb der Zeugen Jehovas, aber dann auch um dieses, die besondere Situation als Transperson innerhalb so einer Struktur. Denn er hat das schon offen kommuniziert.
Als auch, er noch auch, in, ja, auch bei den Zeugen Jehovas
auch
war.
Auch in seiner Ehe. Und okay. Wurde dann aber psychisch, aber vor allem auch körperlich krass misshandelt. Deswegen. Weil für
körperlich
sowas,
misshandelt
ja,
auch.
Ja, geschlagen von seinem Mann.
Wahnsinn.
Weil dafür natürlich kein Platz war.
Ja, natürlich.
Und,
klar, das ist für die dann.
Doch, die Zeugen Jehovas sind eine Sekte. Also die werden auch ausgenutzt. Der musste zum Beispiel, ich glaube, das waren 90 Stunden im Monat, Missionsarbeit betreiben und Arbeit für die Gemeinschaft. Und musste dann, also der hat kein Geld dafür bekommen. Ne?
Sondern, und wie ist der ausgestiegen?
Das geht wohl relativ formlos, mit einfach einem Formular, was man ausfüllt und abgibt. Der hat aber nach seiner Outung seinem Mann gegenüber noch über 15 Jahre gebraucht, um da rauszukommen.
Natürlich. Ja, dann man muss sich ja auch vorstellen, dass man sich selber erstmal psychisch davon lösen muss. Also man, das ist ja nicht von heute auf morgen, ich steige aus, dein ganzes Leben ist ja auf einmal weg.
Ja, genau. Die werden ja auch einer Gehirnwäsche oft unterzogen. Ja. Zum Beispiel erzählt dieser Aussteiger, wie er Monate nach dem Ausstieg noch Angst hatte, bei Gewitter rauszugehen, weil den Zeugen Jehovas nämlich erzählt wird, dass die ganzen abtrünnigen Ungläubigen vom Blitz getroffen werden. Und ja, mittlerweile kann der ganz normal rausgehen bei Gewitter und ist das kein Problem mehr. Aber noch monatelang danach war der noch so da drin, noch so in dieser Gedankenwelt, dass der Angst hatte bei Gewitter. Und also nicht Angst bei Gewitter, weil wir, es gibt ja ganz viele, die dann Angst bekommen.
Er hat halt Angst vor dem Blitz getroffen werden, als Strafe von Gott.
Vor der
Gott
göttlichen
quasi.
Rache, ja, ja.
Ja, aber Wahnsinn, was das dann auch für eine Leistung ist, dass er das alles, dass er das macht, dass er sich raustraut und sein Leben versucht weiterzuleben.
Absolut.
Also Hut ab echt an alle, die dann sich auf die Beine stellen.
Genau, also der hat dann auch danach eine Selbsthilfegruppe für Sektenaussteiger gegründet.
Er selber hat eine gegründet.
Genau, wir können das Interview mal raussuchen. Ja. Ist kein Interview, ist eine Reportage. Und mit in den Post tun. Das ist echt ganz interessant.
Ja.
Genau.
Okay, ja, ich denke mal, so viel zu dem Thema. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Es war heute ja mal natürlich etwas anderes als irgendwie so ein klassischer Mordfall irgendwie. Aber du wolltest.
Schon wieder nicht.
Aber es ist eigentlich schon.
Ja, okay. Es sind ziemlich viele Morde passiert.
Ja, ich will nicht sagen, dass man das als was Positives, also oh, das war ein geiler, weil es ist halt auch ein bisschen schwierig.
Es war durchaus auch ironisch.
Okay, es war
gemeint.
Halt einfach mal was anderes. Genau, andere Dinge. Ablenkung. Hast du dir was überlegt als Guilty Pleasure?
Guilty Pleasure.
Nee, ich habe jetzt beschlossen, ich mache das spontan.
Okay, dann erzähle ich erst meins. Vielleicht fällt dir was ein dazu dann. Okay. Mein Guilty Pleasure ist Dr. Pimpelpopper. Weißt du, was Dr.
Ja, ich weiß, was das ist.
Du willst
es immer
nachspielen. Ja, okay, das ist jetzt echt peinlich. Also Dr. Pimpelpopper ist eine Ärztin, eine Dermatologin, glaube ich, und die lädt sich dann halt immer so, also die lädt sich die nicht ein. Wenn man, ja, kann man sich da bewerben? Hallo, kann ich mich bewerben? Naja, auf jeden Fall sitzen dann da halt Leute mit ihren Mitessern, mit den Blackheads nennt man die schwarzen Mitesser und den Whiteheads, das nennt man ich gehe jetzt nicht in die Tiefe, auf jeden Fall drückt die Pickel aus. Und die drückt halt auch so Zysten und so aus, hätte ich das noch mit in die Triggerwarnungen geben sollen, keine Ahnung. Und ich finde das halt so entspannend, diese Teigwürmer da rauskommen zu sehen.
Kann ich nur den Kopf schütteln, ey.
Ich find's mega geil. Also nicht, also halt entspannt. Am besten finde ich halt, aber also meine Lieblingsvideos sind die Mitesser-Videos. Ich finde, Mitesser sind schon meine Favorites, weil die halt so lange Würmer dann rauskommen. Ich finde das mega satisfying, wenn dieser ganze Mitesser dann leer ist. Okay, für die Zuschauer, Raphael guckt mich gerade so nach Motto an. Oh mein Gott,
der Girl. Ich muss das ja ertragen, dass du das bei mir dann auch machen willst.
Aber ich darf ja nie irgendwas von dir. Ich mache das. Ich glaube, die Leute wollen das echt nicht wissen. Okay. Ja, das ist mein Guilty Pleasure, Raphael.
Boah, also wir sind jetzt bei YouTube-Kanälen. Dieses Mal die Kategorie.
Okay, ich glaube, da kannst du aber mithalten eigentlich.
Wieso, womit?
Held der Steine?
Held der Steine wurde mir also Moment. A, der hat 600.000 fucking Abonnenten.
Vielleicht sagst du mal, wer Held der Steine ist.
Das ist so ein Gott, wie heißt das denn?
Der beschäftigt sich mit Bauteilen von Lego.
Lego-ähnlichen Bausets
halt. Ja, der hat auch ein eigenes Geschäft in Frankfurt, meine ich, ne, wo genau, der so mega crazy Lego-Sachen verkauft. Und der ratet dann halt immer diese Lego-Sachen.
Ich finde das jetzt nicht Guilty Pleasure-mäßig. Der hat da so viele Abonnenten.
Der ratet eine fucking eine Stunde. Ich meine, mega geil dieses Harry Potter Hogwarts aus, aber er raged halt auch immer übelst über Lego manchmal, hast du mir gesagt zumindest.
Also ich habe vielleicht 3 Videos angeguckt.
Okay, aber hast
du... Was aber giltigeres Pleasure ist, ist eigentlich der Katan, Siedler von Katan YouTube-Kanal, den ich ab und an angucke.
Das heißt, Raphael spielt nicht nur selber Siedler von Katan auf dem Laptop, sondern er guckt auch anderen Leuten dabei zu, wie er Siedler von Katan spielt,
richtig?
Das sind
aber eigentlich eher Tutorial-Videos.
Also das sind keine, wie meine Kinder in der Schule haben mir gesagt, das sind Let's Plays, nein?
Nee, auch, aber er erklärt dann, seine Strategie ist eher so Retrospektiven. Aber ich habe aufgehört mit Siedler von Katan, weil das nicht gut für meine Nerven ist.
Ach, echt?
Nee. Also, ich will hier mal dem allgemeinen Mythos widersprechen, dass man das Spiel nicht beeinflussen kann, dass es nur Glück ist. Das stimmt nicht. Das ist von strategisch gesehen sehr, sehr deep.
Aber du haust immer auf den Tisch und machst dann ungefähr so. Es ist nur Glück hier mit diesem Scheiß. Es ist dieser scheiß Computer, das ist nur Glück. So ungefähr.
Ist es dann an einem Punkt manchmal auch. So. Nämlich dann, wenn es halt super knapp ist und man dann die Zahlen nicht kriegt, wie man sie bräuchte. Deswegen habe ich aufgehört.
Ich bin froh, dass auch du den Ausstieg aus der Siedler von Katan-Sekte geschafft hast, Rafi.
Ja.
Und damit verabschieden wir uns, denke ich mal, bis zur nächsten Folge von Ofenkäse Crimes. Vergiss nicht, uns zu teilen und uns auch auf Instagram zu folgen und uns ein Herzchen dazulassen, weil wir sind auch nur einer von 12 Millionen True Crime Podcasts. Tschöwa!
Tschöwa!